eigentlich überhaupt gar kein Leben mehr da ist. Und ich denke, dass das eine ganz, ganz wichtige Herausforderung für uns sein können. Also welche Möglichkeiten wir denn überhaupt haben, in so einer Situation noch auf dem rechten Weg zu bleiben. Weil die Macht Gottes ist ja nicht von unserer Stimmungslage abhängig. Und von daher die Größe Gottes und das, was er in unserem Leben möglich machen kann, ist ja nicht davon abhängig, ob wir ihn jetzt loben oder nicht. Von daher, was passiert eigentlich, wenn uns alle guten Geister verlassen? Wenn der Lebensmut auf einmal weg ist, da ist überhaupt gar kein Antrieb mehr da. Manchmal so wenig Antrieb, dass man eigentlich lieber im Bett liegen bleiben möchte. Man hat überhaupt gar keine Zuversicht und keinen Mut für den Tag, der da vor einem liegt. Ich weiß nicht, ob du so etwas schon mal erlebt hast. Da ist überhaupt keine Freude mehr da. Es ist überhaupt gar keine Empfindung mehr da. Fühlst dich wie gefühlstot. Auch Interesse an sozialen Kontakten, das ist alles weg. Du ziehst dich in dein Schneckenhaus zurück, möchtest die Decke über deinen Kopf ziehen und darum bitten, dass niemand dich doch da an der Stelle auch herausholt und herausbringt. Selbst positive Erlebnisse haben überhaupt gar keinen Einfluss auf deine Stimmung. Kennst du so etwas? Alles erscheint hoffnungslos. Wenn ich das so beschreibe, dann ist das eigentlich eine schwere depressive Verstimmung und könnte sogar eine Depression sein. Und das, was jemand empfindet, der in so eine Situation hineinkommt, ist eben diese Dunkelheit und diese Hoffnungslosigkeit. Und eine solche Situation wird uns im Alten Testament beschrieben von dem König Saul. In 1. Buch Samuel wird von dem ersten König Saul erzählt, der eigentlich ein erfolgreicher Feldherr und dann auch König wurde, aber dann in seiner gesamten Person, in seinem Tun, in seinem Sein verunsichert worden ist. Und das haben sogar seine engsten Vertrauten bemerkt und waren sehr besorgt. Deswegen sage ich an der Stelle ganz vorneweg, nie mehr ohne Jesus, nie mehr ohne Jesus. Und ich möchte das am Beispiel von Saul deutlich machen, wie wirksam das ist, in die Nähe Gottes zu treten, sehr bewusst eine Entscheidung zu treffen gegen die Emotionalität, gegen das persönliche Empfinden, zu sagen, ich möchte in der Gegenwart Gottes mein Leben führen, weil der Schritt in die Nähe Gottes hilft. Und vielleicht ist heute dieser Gottesdienst für dich eine Möglichkeit, diesen bewussten Schritt aus der Dunkelheit heraus in das Licht Gottes zu treten. Wir laden ja ein zum Abendmahl. Von daher, wer da noch nicht gerüstet ist, von daher könntest du solche Symbole noch besorgen. Ein Schluck Saft und ein Stückchen Brot zur Vorbereitung des gemeinsamen Abendmahls, weil das Abendmahl tatsächlich die Macht Gottes vergegenwärtigt in deinem Leben. Ich möchte gerne beten. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass es dir nicht egal ist, wie es uns geht. Und ich bete jetzt besonders für die Menschen, die so mutlos geworden sind und die niedergedrückt sind. Ja, und auch für diejenigen, die unter dieser Mutlosigkeit und der niedergedrückten Stimmung beim Partner oder bei einem Freund auch leiden und besorgt sind. Herr, bitte schenk doch Weisheit im Umgang mit diesen depressiven Verstimmungen. Und ich danke dir für dein Wort, dass er uns Mut macht, darauf zu achten, wie wirksam du sein kannst und auch sein willst. Hab Dank für diese ermutigende Botschaft heute Morgen. Amen. Amen. Ich lese uns einen Text aus 1. Samuel 16. Dort wird beschrieben, was denn eigentlich jetzt mit dem König Saul los war. Ich lese ab Vers 14. Der Herr hatte seinen Geist von Saul genommen und ihm einen bösen Geist geschickt, der ihn oft quälte. Da sagten seine Leute zu Saul, du weißt selbst, dass ein böser Geist von Gott geschickt dich immer wieder befällt. Sollen wir uns nicht nach einem Mann umsehen, der Harfe spielen kann? Du brauchst es nur zu befehlen. Wenn dann der böse Geist über dich kommt, kannst du dir etwas vorspielen lassen. Das wird dich aufmuntern. Ja, antwortete Saul, sucht mir so einen guten Harfenspieler, bringt ihn zu mir. Einer von den jungen Leuten sagte, ich kenne einen. Isai in Bethlehem hat einen Sohn, der Harfe spielen kann. Er stammt aus einer angesehenen Familie und ist ein tüchtiger Kämpfer. Er versteht zur rechten Zeit das rechte Wort zu sagen. Und er sieht gut aus. Der Herr steht ihm bei. Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen, schick mir doch deinen Sohn David, der die Schafe hütet. Isai gab David einen mit Brot beladenen Esel, einen Schlauch Wein und einen jungen Ziegenbock für Saul mit. So kam David ins Haus Sauls und trat in seinen Dienst. Der König gewann ihn lieb und machte ihn zu seinem Waffenträger. Seinem Vater Isai ließ er sagen, lass David in meinem Dienst bleiben. Er hat mein Wohlgefallen gefunden. Immer wenn der von Gott geschickte böse Geist über Saul kam, griff David zur Harfe und begann darauf zu spielen. Dann wurde es Saul leichter ums Herz. Er fühlte sich wieder wohler und der böse Geist verließ ihn. Ich möchte drei Beobachtungen an diesem Text zeigen. Er gibt noch viel mehr her, aber drei Sachen sind mir wichtig geworden. Der für mich anstößigste Punkt zuerst. Die Rede vom Gott geschickten bösen Geist. Das wird dreimal im Text gesagt. Und deswegen mein erster Punkt, bitte, mein erster Punkt. Vorsicht bei einer Diagnose bei depressiven Verstimmungen. Denn es klingt ja verführerisch einfach. Gott schickt einen bösen Geist, der Saul quält. Und das steht ja auch so im Text. Und bei Saul war es auch so. Aber wer daraus lernt, dass wann immer dich oder einen anderen dauernd schlechte Laune überkommt, dich oder den anderen ein Teufelchen reitet, so sagt man es ja im Deutschen, ist schlecht beraten, das auf Gott zu schieben oder auf einen bösen Geist, der dich quält. Ich distanziere mich ausdrücklich, deswegen sage ich das an dieser Stelle, ich distanziere mich ausdrücklich von einer vorschnellen, und hier betone ich vorschnellen, Dämonisierung von Krankheit, Nöten oder eben auch depressiven Verstimmungen. Es steckt eben nicht immer ein böser Geist dahinter. Und deswegen hilft es sehr wohl, einen genaueren Blick dahin zu führen. Und das sage ich, es hilft immer, genau hinzuschauen. Wie kommt Saul dahin, wo er jetzt steht? Also verlassen von Gottes Geist, gequält von einem bösen Geist. Wenn wir im Alten Testament in der Geschichte vorher nachschauen, wird uns Saul vorgestellt als schöner junger Mann. Es war niemand unter den Israeliten so schön wie er, so steht es in 1. Samuel 9, eines Hauptes länger als alles Volk. Also ein großer, junger Mann, stark und gut aussehend, wie ich vielleicht vor 30 Jahren auch mal war. Aber er ist an der Stelle eben ausersehen. Er war ein Sohn von Kisch, einem angesehenen Herdenbesitzer, der in den Bergen nördlich Jerusalems lebte. Und ein Mann Gottes, eben Samuel, hatte von Gott den Auftrag bekommen, genau diesen Mann auszuwählen und ihn zum König über Israel zu salben. So geschieht es. Und einigermaßen verdutzt muss Saul das zur Kenntnis nehmen, denn wenn man der erste König Israels geworden ist, muss man ja wissen, dass es vorher kein Königtum gab in Israel. Also von daher war das schon für ihn eine herausfordernde Situation. Aber Gott hat gesagt, du bist der Beste, mach du's. Und das hat das Volk Israel auch wohlwollend zur Kenntnis genommen. In 1. Samuel 10, Vers 24 heißt es, bei der Wahl zum König jauchzte das ganze Volk und sprach, es lebe der König. Ihr merkt, bis dahin war alles gut. Er war eben auch als Regent unerfahren und als Heerführer auch. Deswegen hat nicht immer alles so richtig gut geklappt. Und am Ende steht tatsächlich sogar die Verwerfung Sauls von Gott selbst als König von Israel. Das hatte den Hintergrund, dass Gott befohlen hatte, die feindlichen Amalekiter zu vernichten. Und Saul hat diesen Befehl eigentlich auch befolgt, aber er hat den König der Amalekiter, Agag, am Leben gelassen. Und das hat Gott so sehr erzürnt, dass er Saul als König verworfen hat. Und statt jetzt Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ja okay, das war falsch, das hätte ich anders machen müssen, rettet sich, ich sage das mal ganz in Anführungsstrichelchen, ich spreche hier von einem Krankheitsgewinn, rettet sich Saul in diese depressive Verstimmungen. Und da steht er eben jetzt, eigentlich von Gott erwählt, aber dann verworfen und kommt mit dieser Situation überhaupt nicht klar. Ihr merkt, ich habe das jetzt sehr im Groben nacherzählt. Deswegen betone ich an der Stelle immer wieder, wir müssen vorsichtig sein, in dieser Begebenheit eine universal gültige Deutung für depressive Verstimmungen heranzuziehen. Von daher, es ist tatsächlich hier bei Saul ein böser Geist und auch etwas, was von Gott angeordnet ist, aber das ist nicht übertragbar auf alle depressiven Verstimmungen. Und das ist für den Kontext, in dem ich das jetzt hier eben auch auslegen möchte, gar nicht nötig. Denn egal, wo die Ursache einer depressiven Verstimmung liegt, die Therapie, die hier vorgeschlagen wird, ist nämlich in jedem Falle hilfreich und nie schädlich. Von daher mein zweiter Punkt, Lobpreis, wieder böse Geister im Kopf. Also gegen Gedankenkarusselle, gegen Kopfkino hilft Lobpreis. Musik ist offensichtlich ein Heilmittel gegen depressive Verstimmungen. Und diese biblische Depressionsgeschichte des Saul klingt auch im Abstand von 3000 Jahren, mit dem wir das ja jetzt lesen, sehr modern. Denn sowohl die Schilderung der Symptome als auch die Form der Therapie ist anerkannt. Bis heute oder vielleicht heute sogar noch mehr als früher. Denn auch aktuelle medizinische Studien belegen, dass Musik hilft. Ich zitiere, Musik kann Veränderungen im Hirn auslösen, die über andere Wege nicht gelingen. So meint zum Beispiel die Salzburger Forscherin Vera Brandes. Messbare Folgen sind die Ausschüttung von Glückshormonen, Veränderung der Muskelaktivität und der Körpertemperatur sowie des Blutdrucks und der Herzfunktion. Also, ihr merkt, Musik hilft, schadet nie. Von daher, ein Zugang zu diesen depressiven Verstimmungen finden wir in der Musik. Von daher waren diese medizinischen Zusammenhänge natürlich zur alttestamentlichen Zeit nicht bekannt, aber die Wirkung und Bedeutung sehr wohl. David spielt, der böse Geist weicht, die Stimmung hält sich auf. Der depressive Saul war natürlich von seinem Musiktherapeuten David sehr begeistert und er ernannte ihn sogar zum Heerführer. Von daher ist es mir wichtig, einer Dämonisierung von Krankheit, Nöten oder eben auch depressiven Verstimmungen stehe ich eher skeptisch gegenüber. Ich stimme aber zu, wenn wir feststellen, dass diese Verstimmungen von außen auf einen Menschen zukommen. Ob das nun dämonisch begründet ist oder nicht, das will ich überhaupt nicht diskutieren. Will ich auch mit einem depressiven Verstimmten gar nicht diskutieren. Aber es mag für den Betroffenen an der Stelle schon mal eine Entlastung sein, zu spüren, dass bin ich nicht alleine, also das gehört nicht zu meinem Wesen, sondern das kommt eben von außen auf mich. Und von daher kann aber auch die Hilfe von außen auf mich kommen. Schuldgefühle helfen überhaupt nicht, mit so einer depressiven Verstimmung umzugehen. Du bist also erstmal der Betroffene, nicht schuld. Du bist von außen angegriffen. Und ganz unabhängig, wer oder was dich quält, die Bibel gibt gleichermaßen den Rat, Jakobus 4, Vers 7, leistet dem Bösen Widerstand und er wird vor euch fliehen, nähert euch zu Gott und er wird sich euch nähern. Es geht darum, eine Entscheidung, eine Richtungsentscheidung zu treffen. Wovon lasse ich mich prägen, auch in meiner Stimmung? Darum sage ich auch hier, nie mehr ohne Jesus. Und wenn wir uns das programmatisch angucken, was denn Jesus eigentlich will in dieser Welt, so fasst es 1. Johannes 3, Vers 8 zusammen, Jesus ist gekommen, um die Werke des Bösen zu zerstören. Muss es immer eine Harfe sein? So könnte man jetzt fragen, also Lobpreis, klar, aber eine Harfe. Nun muss man wissen, dass im Alten Testament das Instrument, was David da gespielt hat, Kinnor genannt wird. Und Luther übersetzt das jetzt mit Harfe. Ich glaube, dass die moderneren Übersetzungen das ja auch so mitgenommen haben. Aber dabei dürfen wir uns jetzt wirklich nicht eine moderne Konzertharfe vorstellen. Weil das ist schon wirklich was Besonderes. Wer das spielen kann, der hat lange, lange geübt. Aber das, was uns hier vorgestellt wird, ist eigentlich nur ein hölzerner Kasten. Ich sage es mal wirklich ganz nüchtern, als Resonanzkörper. Und da sind ein paar Saiten aus Darm drauf gespannt. Also würde ich jetzt mal ganz grob sagen, es ist der Vorläufer der Gitarre heutzutage. Und da sind wir schon viel näher an unserem Alltag. Und so komme ich auch auf das Thema Lobpreis. Denn David ist ja schließlich nicht nur als Gitarrenspieler, sage ich jetzt mal, bekannt geworden und als König hinterher eben auch als Feldherr, sondern er ist auch Autor der wichtigsten Psalmen, die in der Bibel überliefert sind. Und wer sich die Psalmen Davids anschaut, der wird wissen, dass diese Persönlichkeit, die König und Heerführer eben und Musiker gewesen ist, den Lobpreis Gottes im Herzen trug. Und von daher war es nicht irgendein Musiker, der Musik gemacht hat, sondern es war einer, der Gott gelobt hat. Und das eben dann mit Hilfe eben auch dieses Instrumentes. Ich mache deswegen Mut, nicht nur, weil es wirksam ist, das ist eben ja tatsächlich medizinisch gezeigt, Gott zu loben, sondern es hat auch einen theologischen Grund. Und das möchte ich eben an der Stelle auch benennen. Denn was machen wir denn eigentlich, wenn wir Gott loben? Wenn wir in der Gemeinde sind, Gottesdienst feiern, dann machen wir das ja sehr bewusst, dass wir einen Ort eröffnen, einen Rahmen eröffnen, wo das Lob Gottes eben deutlich wird. Es ist ein Ort des Bekenntnisses zum auferstandenen Jesus Christus. Nie mehr ohne Jesus. Er ist nämlich auferstanden und lebt. Und im Lobpreis vergegenwärtigen wir seinen Sieg, Jesu Sieg über Hölle, Tod und Teufel. Von daher ist das im Sinne des Reiches Gottes eine Proklamation seiner Herrschaft. Wir treten in diesen Konflikt zur gottfeindlichen Welt ein, ob das nun personalisiert ist durch Dämonen oder eben auch nur eine böse Gesinnung ist oder manchmal auch nur das strukturelle Böse. Es ist ganz egal, wer sich Mühe machen will, kann sich das auch unterscheiden und auseinanderfieseln. Aber in dieser Konfrontation bekennen wir uns dazu, dass Gott den Sieg schon errungen hat. Wir kämpfen nicht gegen das Böse, sondern wir proklamieren den Sieg Jesu, der schon am Kreuz errungen ist. Von daher ist Lobpreis immer auch Proklamation. Und Proklamation bedeutet ja, wenn man jetzt das Fremdwort versucht, so rückzuführen, ja nicht nur die öffentliche Bekanntgabe, sondern in der Proklamation wird auch die Wirksamkeit dessen, was proklamiert wird, eben deutlich gemacht. Worte schaffen Wirklichkeit. Das ist mir sehr, sehr wichtig, weil wir natürlich sagen, Gott ist der Herr der ganzen Welt und dann kommt eben irgendwas dazwischen in unserem Alltag und dann kommt uns der Zweifel wirklich der ganzen Welt und nur meiner Situation nicht. Und da hilft eben der Lobpreis deutlich zu machen, natürlich auch über meine Situation. Deswegen ist das Böse ja nicht weg. Aber ich muss nicht ankämpfen, weil das wäre anstrengend. Und für jemanden, der in einer depressiven Verstimmung ist, der braucht keine Anstrengung, sondern er braucht den Zuspruch, dass er gehalten ist in einem Rahmen, der gültig ist, ohne dass er etwas empfindet, ohne dass er etwas tun muss, sondern weil das, was wirklich wirksam ist, von Jesus selbst getan worden ist. Er ist der Herr und Erlöser dieser Welt. Es geht um eine Verherrlichung Gottes als Schöpfer, als Retter, als Versorger, als Herr der Heerscharen, als Richter der Welt. Und deswegen bezeichne ich Lobpreis als Stellungnahme eben für Gott und Jesus Christus im Konflikt. Und darum kann ich dem Bösen widerstehen, und so heißt es ja in unserem Text in Jakobus, dann flieht er, oder ich kann mich Gott nähern, dann wird er sich mir auch zuwenden. Und das merkt Saul. Die Wirkung, so wird uns im 1. Samuel 16 beschrieben, Vers 23, der böse Geist verließ ihn. Meine dritte Beobachtung. Wer trägt Verantwortung für unsere Stimmung? Wer trägt Verantwortung für unsere Stimmung? Wer muss die Verantwortung übernehmen? Schaut mal im Text. Und das ist mir sehr wichtig. Es ist Saul, der die Verantwortung trägt, und es ist Saul, der in diesem Text die Verantwortung auch übernimmt. Er hat sehr wohl gute Ratgeber. Die haben gesagt, wir hätten eine Hilfestellung, aber du musst uns befehlen, dass wir hingehen und diesen jungen Mann holen. Befiehlst du es, dann machen wir es auch. Er gibt den Befehl, also Saul gibt den Befehl, David zu holen. Und jetzt warten die Berater aber tatsächlich diesen Befehl ab. Und Saul setzt sich eben sehr bewusst dieser Musik aus. Wenn diese Verstimmungen kamen, dann war David eben zur Stelle und dann hat er eben auch gespielt. Er organisiert also den Widerstand. Nun müsste man ja fragen, was spricht eigentlich für David in diesem Falle als Musiker? Hier wird gesagt, er stammt aus einer angesehenen Familie, er ist ein tüchtiger Kämpfer, er versteht zur rechten Zeit das rechte Wort zu sagen, er sieht sogar gut aus, aber das Wesentliche kommt zum Schluss, der Herr stand ihm bei. Und ich denke, das ist für jeden, der mit depressiven Verstimmungen zu tun hat, wichtig, das zu entscheiden, dass er sich mit Menschen umgibt, die er als Segensträger eben identifiziert hat, die im Sinne des Lobpreises gegen den Widerstand des Augenscheins eben Stellung beziehen und die eben mich in diesen Lobpreis Gottes auch als Betroffenen mit hineinnehmen. Erlaubt mir einen ganz kleinen Exkurs zum Schluss, wo ich eben viel drüber nachgedacht habe und sogar einen Augenblick überlegt habe, um den Predigttext zu kürzen, diesen kleinen Satz wegzulassen. Denn es heißt hier, dass Isai, also der Vater von David, einen mit Brot beladenen Esel mit einem Schlauch Wein und einem jungen Ziegenbock für Saul mitgibt. Ich habe gedacht, wen interessiert das? Aber danach ist mir das aufgefallen, dass das eben bis heute auch so ist. Musiker sind nicht für umsonst zu haben. Musiker müssen auch von irgendetwas leben. Und ich glaube, dass das in dieser Pandemiezeit für viele Musiker wirklich existenziell geworden ist, ob sie eben ein mit Esel beladenen Brot und ein Ziegenböcklein mitbekommen haben. Und ich glaube, mancher würde sich auch über einen Schlauch Wein freuen. Also von daher würde ich an der Stelle euch nochmal Mut machen, dass wir das nicht für einfach selbstverständlich nehmen. Ich freue mich immer über die Musik, die wir im Gottesdienst haben. Und es hilft mir auch in der Verkündigung, das zu transportieren. Ich finde das klasse, wenn wir unseren Musikern nicht einfach nur Danke sagen, sondern ihnen das eben auch zeigen, dass sie von der Musik leben könnten. Ich werde ja nachher nochmal auf unseren Spenden-Button aufmerksam machen. Man könnte eine Spende zum Beispiel eben tatsächlich auch widmen und sagen, das ist also für die Musik im Gottesdienst, für die Musiker. Und dann hat man eine zweckgebundene Spende entrichtet. Und dann erreicht die Leute das auch. Das ist ein deutliches Signal zu sagen, wir brauchen zur Gewissheit der Auferstehung Jesu auch immer die Vergewisserung und die Vergegenwärtigung. Da hilft uns das Abendmahl, aber ihr werdet es merken, dass ihr auf die Musik nicht verzichten wollt. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schrecklich sich solche depressiven Verstimmungen anfühlen und auswirken. Wie hilflos einen das macht, weil man aus diesem Strudel der Gedanken eben so schlecht wieder rauskommt. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, dass wir uns klar machen, dass wir dem nicht hilflos ausgeliefert sind, sondern dass wir diesen Schritt der Verantwortung tun können, dass wir es uns selber nicht gefallen lassen, wie wir mit uns umgehen, sondern dass wir uns selber sagen, ich muss diesen Schritt gehen und mich dem Lob Gottes stellen. Und dann hilft es manchmal einfach nur, einen Knopf zu drücken, weil dann kommt Musik aus dem Gerät heraus. Oder ich verabrede mich mit jemandem, der eben tatsächlich im Lobpreis Erfahrung hat. Und der kann mir helfen, aus diesen Erfahrungen rauszukommen. Umgib dich mit Menschen, die dich in ihr Lob Gottes mit hineinnehmen. Vergegenwärtige dir den Sieg Jesu über Hölle, Tod und Teufel und auch über die Stimmungen in deinem Leben. Amen.